Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, guten Abend zusammen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen auch all jene, die uns zugeschaltet sind. Auch euch Gottes Segen an diesem Abend. Ja, wir haben schon eine gute Zeit gehabt hier im Lobpreis. Und wir glauben, unser Gott ist hier. Er redet zu uns durch die Lieder, aber auch in besonderer Weise durch sein Wort. Und wie wir schon gehört haben, geht es heute um das Gebet. Wir haben unsere Reihe durch die Apostelgeschichte und sind da bei Kapitel 4 angelangt. Überschrieben habe ich die Predigt machtvolles Gebet. Noch powerfules Gebet sagen, was ist frischer, kraftvolles Gebet. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen bei Apostelgeschichte 4 und da die Verse 23 bis 31. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Bis dahin das Wort der Bibel. Oft fragen wir uns, wie wir richtig beten sollen. Wir wünschen uns, dass Gott Kranke heilt, dass Gott Wunder tut. Und ich hätte gern den Schlüssel. Ich durfte es schon erleben durch die Gnade Gottes. Nicht, weil ich so ein powervoller Beter bin, sondern ich war selber überrascht. Vielleicht ein Beispiel. Ich bin gerufen worden in das Kinderkrankenhaus Altona, als ein kleiner Junge ganz schwer erkrankt war und dort in seinem Bettchen lag und die Ärzte eigentlich keine Hoffnung hatten. Es war alles sehr dramatisch. Und um ihn herum die ganze Familie, eine sehr emotionale, sehr angespannte Situation. Und da kommt dann der Herr Pastor: Ja, was soll ich hier sagen? Herr, schenk mir ein Wort. Ich muss gestehen, ich war eher kleingläubig, weil die Situation sah so hoffnungslos aus. Aber ich hatte mein Ölfläschchen dabei und habe mit Öl gesalbt und habe noch einen Bibelvers gelesen, weiß gar nicht, welcher das war, und habe gebetet, einfach ganz schlicht: Herr, du kannst ein Wunder tun, kannst diesem Jungen hier begegnen und kannst etwas verändern. Was soll ich euch sagen? Ein paar Tage später bekam ich die Kunde, dass die Ärzteschaft sich verwundert hatten, was geschehen war, weil dieser Junge, den sie, ich will nicht sagen aufgegeben haben, aber nicht mehr so Hoffnung hatten, er lag dort im Bett verkrampft und schwere Schäden eigentlich, so auch im Gehirn, da passiert nicht mehr viel. Aber er sprang wieder und war alles okay und entwickelte sich gut, um es nur kurz mal so zu skizzieren. Aber so etwas wünscht man sich ja mehr, oder? Wir haben auch jetzt aktuell Kranke unter uns, die sehr schwach sind, die sehr angefochten sind, ob psychisch oder körperlich. Ach Herr, sprich nur ein Wort und lass sie aufspringen, lass sie ein Wunder erfahren von dir. So wünschen wir uns das. Und hier haben wir nun so ein machtvolles Gebet der Gemeinde und wir haben es gelesen, Gott hat wirklich groß gewirkt und hat die Städte sogar erbeben lassen. Wie beten wir in Kraft und Vollmacht? Wir haben von Jesus höchstpersönlich mit dem Vater unser das Mustergebet schlechthin an die Hand bekommen. Es nützt uns aber nichts, wenn wir das einfach so runterleiern. Ich will niemandem zu nahe treten, aber es gibt manche, die sich Christen nennen, die meinen, sie sind gute Christen, weil sie 2 oder 3 Mal am Tag das Vater unser runterbeten. Oder soll ich besser sagen, runterleiern. Das nützt ihnen dann gar nichts. Es ist ein Muster von Jesus, um uns zu schauen, welche Inhalte sollen in einem Gebet drin sein und worauf kommt es an. Aber auch dieses besondere Gebet, das wir gerade gelesen haben, der ersten Christen, zeigt uns, worauf es ankommt. Und wie gesagt, als Antwort erbebte die Städte und alle Gläubigen wurden vom Heiligen Geist erfüllt, wenn das nichts ist. Wünschen wir das für heute Abend? Seid ihr da, ja? Weiß nicht, das wäre doch toll, wenn hier plötzlich die Städte erbeben würden. Ihr würdet denken, oh Mann, was ist jetzt passiert? Hält die Statik der Arche nicht? Oder wir würden erfüllt werden, spontan alle mit dem Heiligen Geist, nicht punktuell mal einer, irgendwann alle Jubeljahre mal, sondern alle Mann, die wir heute hier sind. Wäre doch was. Habt ihr Glauben? Seid ihr da? Amen? Also ein paar sind da, gut. Zuvor eine kleine Rückblende, was bisher geschah. Na, ihr wisst schon, die Apostel Petrus und Johannes hatten im Namen von Jesus einen stadtbekannten, von Geburt an gelähmten Bettler. Mittlerweile war er über 40 Jahre alt. Den haben sie an seinem täglichen Platz am Tor im Tempel geheilt. Und dies wurde umgehend, könnt ihr euch vielleicht erinnern, im Tempel, wo man den Geheilten umherspringen sah, aber auch in ganz Jerusalem zum Thema Nummer 1. Ich glaube schon, dass die irgendwelche Medien hatten, so im geringen Maße. Man würde es vielleicht nicht mal Medien nennen. Aber hätten sie das, was heute wäre, mit Livestream und Fernsehen und allen drum und dran, ich sag euch, da wäre was los gewesen. Jerusalem Post und Jerusalem TV, die wären aktiv geworden und hätten den Gelähmten bestimmt schon ein paar Mal interviewen wollen und seine ganze Story nochmal aufbereitet. So ähnlich ging es da in Jerusalem in diesen Tagen her. Es war wirklich etwas in der Luft. Und Petrus hat das große Interesse und auch das Erstaunen der Bürger über diese gewaltige Heilung für eine weitere vollmächtige Predigt genutzt. Und er hat den Bogen geschlagen von der Heilung des Gelähmten hin zur guten Nachricht von dem auferstandenen Jesus und rief darüber hinaus zur Umkehr und Buße auf. Das wiederum brachte die geistliche Elite in helle Aufregung und Johannes und Petrus wurden verhaftet und ins Gefängnis gesteckt, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Sie wurden vom Hohen Rat, das ist die höchste jüdische Gerichtsbarkeit, verhört und massiv bedroht, ihren Glauben und insbesondere das Thema der Auferstehung der Toten nicht mehr weiterzusagen. Denn gerade dieses Thema Auferstehung der Toten, das passte den Sadduzäern nicht, war auch so eine Gruppe wie die Pharisäer der geistlichen Elite Israels, weil sie nicht daran glaubten, dass Tote von den auferstehen würden. Ja, so versuchte man, die Jünger einzuschüchtern, aber wie war deren Antwort? Auch darüber haben wir schon gesprochen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Da war bei ihnen schon auch eine gewisse Kühnheit. Man ließ sie laufen und sie suchten daraufhin sofort ihre Glaubensgeschwister auf und erzählten ihnen alles. Und natürlich traf das diese junge Gemeinde sehr, glaube ich, das, was sich da so zuspitzte, sodass sie es gemeinsam vor Gott brachten, was wir ja gerade gelesen haben, und einmütig mit lauter Stimme beteten. Es ist übrigens auch interessant, das so zu lesen. Wir sind manchmal sehr schüchtern, sehr ruhig. Ja, betet doch mal einer und die Person oder wenn einer betet, dann sehr still. Ist ja auch okay, aber wir wollen ja auch schon hören und Amen dazu finden. Aber hier war es offensichtlich so, dass die gesamte Gemeinde in eine gemeinsame Anbetung ausbrach und mit lauter Stimme beteten und zu Gott riefen. Den Inhalt werden wir gleich noch näher untersuchen. Wir wollen uns genau genommen heute 5 Gründe anschauen, warum dieses machtvolle Gebet der ersten Christen für unser Gebet heute von großer Bedeutung, von großer Wichtigkeit ist. Das erste, aufgrund der Beter damals. Zweitens, aufgrund des Gebetsanliegens. Drittens, aufgrund dessen, zu wem gebetet wurde. Viertens, aufgrund des Inhalts des Gebetes. Und fünftens, aufgrund der Antwort, der Reaktion Gottes auf das Gebet. Also erstens, wer hat da gebetet? Was waren es für Beter? Nochmal unser Text, sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen, heißt es da. Vom Urtext heißt es, sie gingen zu den eigenen Leuten, zu den Freunden, also ihre eigenen Leute, und berichteten ihnen, was die führenden Priester, Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Der Schreiber der Apostelgeschichte, der Arzt Lukas, sagt nicht, dass sie danach zu den anderen Aposteln gegangen sind. Hey, wir haben eine Krisensituation, alle Apostel, kommt mal zusammen und wir müssen mal jetzt geistlich unsere Knie beugen und müssen mal beten und geistlich kämpfen. Nein, so war es nicht. Er sagt, sie gingen zu den Mitchristen, zu ihren Freunden, wörtlich wie gesagt zu den eigenen Leuten. Und das macht deutlich, dass dieses Gebet nicht von einem elitären Gebetskreis vor Gott gebracht wurde. Ein besonderes Gebetshaus vielleicht, das 24/7 vor dem Herrn liegt, und auch nicht von irgendwelchen superheiligen, besonders frommen, bekannten Persönlichkeiten, sondern es waren ganz gewöhnliche Christen. Und die haben ganz normal gebetet, haben nicht irgendwas Außergewöhnliches veranstaltet, um irgendwie den Arm Gottes zu bewegen, sondern das lesen wir nicht. Sie kamen zusammen und beteten mit lauter Stimme. Ja, sie waren einmütig, das Anliegen hat sie vereint. Aber es waren ganz normale Glaubensgeschwister. Und das macht uns Mut, dass auch unser einfaches Gebet bei Gott ankommt und dass es etwas auslöst. Im Übrigen sind Apostel und Propheten auch nicht bessere Menschen oder bessere Christen als die anderen, die normalen. Wir haben einen Text in Jakobus, kennt ihr alle. Da steht, Elia, dieser bekannte Prophet aus dem Alten Testament, war ein Mensch wie wir, von gleicher Art, kann man auch noch näher rauslesen. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen. Das Land brachte wieder Früchte hervor. Also dieser Elia wird im Jakobus mit uns als normale Christen gleichgestellt. Ey, er war im Grunde so einer wie ihr. Das macht Mut, finde ich. Verstehen wir, dass es nicht auf besondere Würdenträger und Ämter ankommt, dann schon eher auf eine arme, einfache Witwe, die niemand beachtet, aber die unaufhörlich zu Gott kommt und aufgrund ihrer Beharrlichkeit Erhörung findet. Auch davon habt ihr sicherlich gehört. Letztlich sind alle Kinder Gottes aufgerufen, ihre Anliegen und Bitten zu Gott zu bringen, in dem Wissen, dass unser liebevoller Vater seine Kinder hört. Deswegen, hab Vertrauen. Auch wenn du gerade hier bist mit einer ganz besonderen Not, bring es zu Gott. Bete. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, heißt es einmal. Dieses Gebet der ersten Gemeinde hat also für uns Bedeutung, weil wir sehen, dass es ganz normale, einfache Beter waren, Gläubige wie du und ich, und Gott hat das Gebet erhört. Zweitens, warum haben sie gebetet? Wie schon in der Einleitung erwähnt, war der Grund des Gebets die Drohung der religiösen Führer, der Sadduzäer, des Hohen Rates. Die geistliche Elite des Landes versuchte, die Jünger einzuschüchtern und mundtot zu machen. Petrus und Johannes waren ja gerade erst aus der Haft entlassen worden und in Vers 23 heißt es, dass sie den anderen Gläubigen genau sagten, was die hohen Priester und Ältesten Israels angeordnet hatten. Das, was sie erlebt hatten, haben sie brühwarm, ganz frisch gleich weitergebracht. Und in Vers 29 wird nochmal die Art und Weise deutlich, denn die Gläubigen beteten: Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Petrus und Johannes hatten der Gemeinde von den massiven Drohungen erzählt. In Vers 18 verlangten die Priester und Ältesten, dass Petrus und Johannes überhaupt nicht mehr im Namen von Jesus reden oder lehren. Das war ihre Forderung. Und in Vers 21 nochmal, da lesen wir: Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen. Der Anlass für dieses besondere Gebet der ersten Gemeinde sind also oder waren also gefährliche Drohungen gegen die Verkündigung von Gottes Wort im Namen Jesu. Dem Glauben der ersten Christen wurden somit große Hindernisse in den Weg gelegt. Sie erlebten Verfolgung und die Gemeinde reagiert umgehend mit Gebet. Und das sollten wir auch tun. Wenn wir Widerstand haben, wenn da Probleme sind, ja gut, man versucht oftmals erstmal irgendwie das so zu handeln und ist ja auch alles richtig, auch in eigener Kraft irgendwie vielleicht. Ja, ist es richtig? Schon. Aber wir dürfen nicht den vergessen, auf den es ankommt. Oft kommen wir erstmal zu ihm, wenn gar nichts mehr geht. Warum nicht eher? Und da denke ich, können wir hier auch lernen, die kamen gerade aus dem Knast, ganz frisch zur Gemeinde und sofort auf die Knie und alle zusammen bestürmten den Herrn um seine Hilfe und beteten. Es bestand die Gefahr, dass die Angst sie lähmen könnte und sie aufs Land fliehen, wo sie bequem und ungestört ihren Glauben ohne Repressalien ausüben könnten. Das war so etwas, dass sie Kraft brauchten, dass sie Beistand von Gott brauchten, die Kraft des Heiligen Geistes, um weiter Zeugen für Jesus zu sein. Das Gebet hat aufgrund dieses Anlasses auch für uns heute Bedeutung, denn auch wir stehen vor enormen Herausforderungen. Du ganz persönlich, vielleicht jetzt nicht direkt in großer Verfolgung, aber auch vielleicht in deiner Familie, in deinem Kollegenkreis, in der Schule, in der Uni. Was auch immer es bei dir ist, da mögen auch Herausforderungen sein. Aber da ist tatsächlich auch, wenn man die Christenheit weltweit sieht, massive Verfolgung von Christen in vielen islamischen Ländern der Welt. Aber auch in Nordkorea, in Indien, in China, selbst in Mexiko, in einem Land, was man vielleicht eher vom Urlaub her kennt. Aber auch da lesen wir von Open Doors in ihrem neuesten Bericht, wie auch dort Verfolgung ist. Nicht wenige Christen verlieren ihre Existenz oder lassen sogar ihr Leben als Märtyrer. Ja, das ist weit weg. Nein, auch in Deutschland nimmt Verfolgung zu und Freiheiten werden eingeschränkt. Man darf mitunter nicht mehr so einfach sagen, was in der Bibel steht. Ich glaube, auch da haben wir alle schon gewisse Erfahrungen gemacht. Ich habe mich an zwei Geschichten erinnert, sind schon ein bisschen her, aber sind Geschichten aus unserem eigenen Land, der Bundesrepublik Deutschland, im 21. Jahrhundert. Die Staatsanwaltschaft in Berlin hatte gegen die christliche Besitzerin des Imbisses Ichtes ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet und eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Anlass dafür waren homophobe Bibelverse, wie es hieß, die bereits seit mehreren Jahren großflächig an den Wänden des Restaurants hingen. Die Reaktion der Christin erinnert an unsere Apostelgeschichte. Nein, ich werde das Zitat nicht abhängen, sagte Park Young A, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. In der Bibel steht, dass Homosexualität eine Sünde sei. Es geht um die Errettung dieser Menschen. Homosexualität sei gegen Gottes Plan. Wenn Frauen Frauen liebten und Männer Männer, gäbe es auch keinen Nachwuchs. Dann hat man nachgefragt, ja, werden Schwule und Lesben denn überhaupt im Imbiss bedient? Ja, natürlich, sagt Park Jong-ai. Wir lieben doch auch diese Leute, sie habe die Hoffnung, dass sie auch zu Gott finden. Ein Beispiel aus Berlin. Jetzt ein Beispiel aus Essen, habt ihr vielleicht auch von gehört. Das betraf den Jalil Marshali, ein Taxifahrer, der vom Straßenverkehrsamt einen Brief bekam. Darin wurde er aufgefordert, eine Aufschrift auf seinem Taxi zu entfernen. Andernfalls wird er mit 1.000 Euro Bußgeld rechnen müssen, möglicherweise sogar bis zu 10.000 Euro Strafe. Auf der Heckscheibe von Marschallis Taxi steht: Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist laut der Stadt Essen unzulässige religiöse Werbung. Jalil Marschalli, der nach einem schweren Unfall zum Christen wurde, weigert sich bisher, die Botschaft auf seinem Auto zu entfernen. Sie sei keine religiöse Parole, sondern nur seine Meinung. Die Meinungsfreiheit sei in Deutschland geschützt, während er in seiner früheren Heimat, dem Iran, dafür eingesperrt oder sogar getötet worden wäre. Aber er lebe nun hier. Im schlimmsten Fall droht dem Taxifahrer, wenn er hart bleibt, der Entzug der Lizenz. Habt ihr vielleicht von gehört, von diesen Beispielen? Aber auch wir haben, wie schon vorhin angeführt, möglicherweise auch gewisse Herausforderungen in Nachbarschaft, in der Schule, unter Arbeitskollegen, Mobbing, weil wir zum Beispiel, wie mir selber schon passiert ist, gesagt habe, nur ja, ich glaube nach wie vor an den Schöpfungsbericht der Bibel und dass er Mann und Frau geschaffen hat und nicht, wie viel gibt es jetzt, glaube ich, 72 Geschlechter oder noch mehr, da kann man schon ganz durcheinander kommen. Aber da wird man dann gleich beschimpft oder irgendwie ausgegrenzt oder in eine rechte Ecke gestellt. Das nur mal so an Rande erwähnt, was ich selber schon erfahren durfte oder musste. Jesus offen zu bekennen, ist manchmal gar nicht so einfach. Du kannst ja alles glauben und dich zu jedem Blödsinn bekennen, aber bei Jesus hört komischerweise der Spaß auf. Aber wenn schon die ersten Christen mit ihren unmittelbaren Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus aus erster Hand und ihrem direkten Zugang zu den Aposteln und zu anderen Augenzeugen so dringend ins Gebet gingen und schließlich eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes erfuhren, wie viel mehr, Leute, brauchen wir das heute, um mutige Bekenner von Jesus zu sein? Oder? Sagt ihr Amen? Wir brauchen das. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um Zeugen Jesu zu sein. Aber gehen wir weiter. Zu wem haben sie gebetet? Es wird in diesem Gebet ausführlich erklärt, zu wem sie gebetet haben. Ja, du wirst sagen, naja, ist doch ganz einfach. Sie haben zu Gott gebetet. Ja, aber es ist bemerkenswert, guck dir das Gebet mal genau an, dass die Urgemeinde 5 ganze Verse braucht, um Gott zuerst zu sagen, wer er ist. Und dann nur 2 Verse, um ihm ihr Anliegen zu bringen und ihm zu sagen, was sie von ihm wollen. Sehr interessant. Und vermutlich ganz anders als unser Gebet heute von uns. Christen müssen wissen, wer Gott ist, und gerade in ihren Gebeten müssen sie ihn bekennen und sich vor Augen führen, dass er ein großer, ein mächtiger Gott ist, der ihre Gebete hören kann und sie erhören wird. Wenn wir an das Mustergebet von Jesus, dem Vater unser, denken, wo es heißt, Vater unser im Himmel. Wie geht's weiter? Seid ihr da? Geheiligt werde dein Name. Dann sehen wir, dass genau das hier im Gebet der Urgemeinde in den Versen 24 bis 28 beinhaltet ist, indem sie seinen Namen heiligen, beziehungsweise groß machen und ehren, Gott beschreiben, was er ist, Schöpfer und so weiter, bevor sie letztlich beten, im Grunde dein Reich komme. Und sie beschreiben Gott auf 2 Arten. Erstens sagen sie, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Schaut in die Bibel rein, Vers 24. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Hey, sie berufen sich also auf ihn als den Schöpfer des gesamten Universums. Sie wissen, dass, wenn Gott alles auf der Erde, im Himmel und im Meer und überall geschaffen hat, er dann auch mit dem Hohen Rat, den Ältesten und Priestern, den Sadduzäern machen kann, was er will. Er ist der Chef. Zweitens sagt die Gemeinde in ihrem Gebet, dass Gott derjenige ist, der über alles herrscht, sogar über die Taten der bösen Menschen. Er macht dem Zorn der Heiden ein Ende und lässt die Pläne seiner Widersacher ans Leere laufen. Sie sagen dies, indem sie in den Versen 25 bis 26 den Psalm 2 zitieren. Hört nochmal. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen, was bringt es von den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und schließlich zeigen sie in ihrem Gebet, dass sich der Psalm 2 in der Art und Weise erfüllt hat, wie Gottes Plan es letztlich wollte, nämlich als böse Menschen Jesus töteten. Verse 27 bis 28. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Verstehen wir? Gott ist der absolute Herrscher. Er hat über alles die Kontrolle, selbst über die verbrecherischen Taten der Menschen in Bezug auf den Sohn Gottes. Er bringt sie zum Scheitern, denn Jesus ist wohl gekreuzigt worden. Aber das letztlich, um den größten Sieg zu erringen. Und Jesus ist auferstanden und der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, haben wir auch schon gehört. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Wir dürfen bei diesem Part hier in unserem Gebet nicht vergessen, dass es sich um ein Gebet handelt und nicht um eine dogmatische Lehrpredigt. Man kann sich fast wundern, warum hauen sie nicht ihre Anliegen raus, sondern kommen mit solchen Themen hier. Und nicht wenige Christen sind der Meinung, es kommt nicht so sehr auf Lehre und Theologie an, sondern nur auf das Wirken des Heiligen Geistes. Ich sage mal Einspruch. Es gehört beides untrennbar zusammen, die Heilige Schrift und der Heilige Geist. Und diese ersten Christen, die wussten es besser. Für sie waren nachfolgende Lehren äußerst elementar. Und da kann man jetzt eine ganze längere Zeit noch drüber predigen, aber ich muss auf meine Uhr gucken. Was sie hier in diesem Gebet herausstellen, was ihr Glaube war und was sie auch letztlich vor Gott ausbreiten, sie glauben an die Lehre von der Schöpfung, Vers 24. Sie glauben an die Lehre von der vom Heiligen Geist inspirierten Schrift, Vers 25. Sie glauben an die Lehre von der allumfassenden Souveränität Gottes, Vers 28. Und dann kannten sie auch noch die alttestamentlichen Prophetien, den Psalm 2 haben wir gerade erwähnt. All das waren für sie ganz wichtige Inhalte, die ganz natürlich in die Anbetung mit einflossen und letztlich am Ende zu einer Kraftdemonstration des Heiligen Geistes führten. Ich weiß nicht, was sagt uns das? Wir wollen ein machtvolles Gebet. Ja, müssen wir jetzt erstmal Lehrpredigten Gott bringen? Nein, aber was wir machen, wir neigen oft dazu, unsere Bitten einfach eins um das andere ihm zu bringen, aber wir sollen auch anbeten, seinen Namen heiligen, ihn loben und preisen. Verstehen wir? Aber oft sind wir halt nur ich-bezogen und haben nur unsere Anliegen wieder, die wir bringen. Aber das ist vielleicht auch gleich der nächste Punkt. Wofür haben sie dann konkret gebetet? In Vers 29 lesen wir, höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Mit anderen Worten, Herr, nimm zur Kenntnis, was durch ihre Drohung auf dem Spiel steht. Sie haben uns befohlen, nicht mehr über den Namen deines Sohnes zu sprechen. Bitte, Vater, tu doch etwas, denn nichts liegt dir doch mehr am Herzen als die Ehre deines Sohnes. Ihr Anliegen ist also, dass der Vater die Ehre des Sohnes gewährleistet, dass sich nichts, aber auch gar nichts gegen Jesus stellt. Und wenn man das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann stellt man fest, es geht ihnen also nicht um sich selbst, sondern allein um Jesus, um seine Ehre, damit sein Name nicht geschmälert, sondern erhoben und groß gemacht wird. Und da frage ich uns, wie würden wir in der Lage der ersten Christen gebetet haben? Vielleicht warst du gerade eben selber vor Gericht gestanden und wurdest massiv bedroht. Und die Drohungen damals waren anders als heutzutage. Heute wird dir ein Bußgeld angedroht. Damals, da musstest du Sorge haben, dass du gleich einen Kopf kürzer gemacht wirst. Wie würde man reagieren? Wie würde man beten? Herr, bitte bewahre uns vor Verfolgung. Lass es uns gut gehen und dass wir keine Probleme haben. Und bitte setz den Hohen Rat ab und bring ihn zum Schweigen. Oder? So ähnlich vielleicht. Unser Gebet dreht sich meistens nur um uns selbst, um unsere Gefühle, unsere Befindlichkeiten, was uns gut tut, was wir brauchen. Und ja, wenn man in den Text reinschaut, denkt man, naja, da kommen Sie doch jetzt drauf. Ihre persönliche Bitte. Aber auch die klingt so völlig anders als unsere selbstsüchtigen Wünsche oftmals. Lesen wir nochmal die Verse 29b bis 30. Wie beten Sie? Und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Interessant, oder? Die ersten Christen bitten hier genau genommen um drei Dinge. Erstens, dass Gott ihnen Mut und Kühnheit zum Missionieren schenkt. Zweitens, dass er seine Hand ausstreckt, um Menschen zu heilen. Und drittens, dass er Zeichen und Wunder geschehen lässt. Und das alles im Namen von Jesus, wie es auch bei der Heilung des gelähmten Bettlers geschah. Mit anderen Worten, ihr Wunsch ist es, in einer Weise von Gott ausgerüstet und befähigt zu werden, sodass der Name von Jesus verteidigt und groß gemacht wird. Und da können wir gerne unser persönliches Gebet dran messen, welche Inhalte wir in unserem Gebet haben und wie wir das gerade hier bei den ersten Christen sehen. Dieses Gebet ist für uns also von großer Bedeutung, weil es uns vor Augen stellt, wie selbstlos die Christen waren und es ihnen nur um Jesus und um das Evangelium ging. Und letztlich zeigt das Gebet aber auch, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes suchen sollen. Und da möchte ich uns kurz daran erinnern, was hat Jesus gesagt, bevor er in den Himmel fuhr? Apostelgeschichte 1, Vers 8 hatten wir ja schon. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Hamburg, in Schleswig-Holstein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir sind als Nachfolger von Jesus nicht allein gelassen, sondern der Heilige Geist ist uns als Tröster und Beistand gegeben. Und das wusste die erste Gemeinde. Deswegen kommen sie zu Gott und bitten um neue Kraft. Schon im Alten Testament stellte der Prophet Zacharja klar, worauf es ankommt. Ihr kennt diese Worte. Nicht durch Heeresmacht und menschliche Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ihr merkt, ich habe teilweise modernere Übersetzungen hier am Wickel, aber so hört man vielleicht nochmal anders hin. Auch der Apostel Paulus hat die Gemeinden sehr ermutigt, den Heiligen Geist zu suchen und zum Beispiel nach seinen Gaben, insbesondere der Prophetie, zu streben. Liest mal 1. Korinther Kapitel 14. Wir sollten beten, so wie es die erste Gemeinde tat. Wir brauchen den Heiligen Geist und seine Kraft, um wirklich in einer herausfordernde Zeit, seine Zeugen zu sein. Jesus hat uns dazu selbst ermutigt mit den bekannten Worten, wir sollen suchen, wir sollen anklopfen. Wir kennen diese bekannten Worte aus dem Matthäus- oder aus Lukas-Evangelium, aber vergessen vielleicht auch da manchmal den Zusammenhang. Klar, es geht darum, näher zu Gott zu kommen, dran zu bleiben. Aber letztlich geht es darum, um den Vater, um den Heiligen Geist zu bitten, wenn wir weiterlesen. Lukas 11, Vers 13. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wann hast du das letzte Mal Gott um den Heiligen Geist gebeten? Ja, ich habe ihn gebeten für die Klausuren, das war natürlich wichtig, das ist ja auch wichtig. Ich habe ihn gebeten bei meiner Krankheit, grippaler Infekt, das war alles sehr schwierig, brauchte Gottes Hilfe. Auch gut. Ich habe ihn gebeten, damit ich die Frau fürs Leben finde und bete immer noch dafür. Weiß nicht, wann das bald kommt, ich hoffe bald. Auch ein gutes Gebet, bete weiter. Aber merken wir auch hier so andere Themen, wo es vielleicht auch bei uns mangelt, aber die doch so nötig für uns persönlich, für unsere Jugend, für die Gemeinde wären, dass wir auch, wie hier angeführt, darum beten, Herr, gib uns deinen Heiligen Geist. Das bedeutet nicht nur allgemein, um die Ausgießung von Gottes Geist und eine neue Erfüllung zu beten, sondern ganz konkret um die Gabe der Evangelisation und um Furchtlosigkeit und Mut zur Verkündigung. Heute Morgen war eine ganze Reihe von uns auf der Straße in der Stadt. Vielen Dank für euren Dienst. Und ich habe gehört, da gab es auch viel Offenheit von den Menschen, mit denen gesprochen wurde. Aber dafür, ja, da brauchen wir eine Ausrüstung, brauchen Weisheit, um die Gespräche zu führen. Darum dürfen wir auch bitten, dass Jesus Gnade schenkt. Aber auch Gnade schenkt, um Kranke zu heilen. Auch das ist hier extra genannt und dass sein Name durch Zeichen und Wunder geehrt und verteidigt wird. Die Verkündigung des Evangeliums steht ohne Frage absolut im Vordergrund, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Erlösung. Hey, darauf lassen wir nichts kommen, schon gar nicht als Arche. Das Wort Gottes ist das Nonplusultra, das ist wohl wahr. Aber wenn wir hier auch lesen, dass die ersten Christen so explizit zu Gott gekommen sind, Herr, wir bitten, dass du Kranke heilst, wir bitten um Zeichen und Wunder, so dürfen wir das auch beten. Oder galt das nur für die damalige Zeit? Ich weiß, es gibt Mitchristen, die denken das so, dass die Apostelgeschichte halt so etwas Besonderes erlebt hat, aber für uns heute ist das nicht mehr dran. Ich glaube ganz gewiss, dass wir das brauchen und dass wir das auch erleben. Wie gesagt, eingangs so ein kurzes Beispiel von dem Gebet im Kinderkrankenhaus, wo die Ärzte tatsächlich gestaunt haben, wie Gott eingegriffen hat bei dem kleinen Jungen. Aber das wünschen wir uns, denke ich, viel mehr, dass Gott Kranke heilt und dass er Zeichen und Wunder tut. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 14,3, wir kommen da noch zu. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Oder ein anderes Beispiel, Hebräer 2,4. Ihr Zeugnis war zuverlässig und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner Macht, sowie dadurch, dass er uns nach seinem freien Ermessen Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben gegeben hat. Ja, möge Gott uns auch heute mehr davon in seiner Gnade zu seiner Ehre erleben lassen. Und wir beten darum. Ich lade uns auch ein, auch nachher, wenn wir die Lobpreiszeit haben, dass wir gerne auch hinten besonders das Gebet suchen können, dass Gott uns seinen Heiligen Geist schenkt, dass er uns erfüllt mit Kraft vom Himmel her, dass er Menschen gesund macht, dass ihr gerne auch mit solchen Anliegen kommt und wir beten dafür. Kommen wir zum letzten Punkt. Wie sahen denn nun Gottes Antwort auf dieses vollmächtige Gebet der ersten Gemeinde aus? Gott erhörte ihr Gebet und er hat sie mit Kraft aus der Höhe mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, sodass sie unerschrockene Nachfolger von Jesus sein konnten, auch weiterhin. Wir werden das auch in der Apostelgeschichte weiter sehen. Nochmal Vers 31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin, frei und unerschrocken. Wenn wir das so auf uns wirken lassen, ich weiß nicht, wie geht's euch, man denkt dann an Pfingsten, es ist tatsächlich sehr ähnlich. Pfingsten war die erste große Ausgießung des Heiligen Geistes auf die neu entstandene Kirche. Und hier beim Gebet dieser ersten Christen in Jerusalem haben wir ein weiteres Beispiel davon. In beiden Fällen gibt Gott physische Demonstrationen seiner Macht. In beiden Fällen schenkt er die Fülle des Heiligen Geistes. Und in beiden Fällen bewirkt Gott ein offenes und mutiges Zeugnis, also ein Zeugnis geben seiner Kinder. Die Erfüllung oder auch die Taufe im Heiligen Geist ist also nicht einmalig, sondern so sehen wir es auch in der weiteren Apostelgeschichte, wiederholt sich immer wieder, weil Gottes Volk immer wieder neu die besondere Kraftausrüstung vom Himmel her brauchte. Auch unmittelbar hier vor dem Gebet, am Ende des Gebets heißt es, und alle wurden mit Heiligen Geist erfüllt. Kurz zuvor war Johannes und Petrus vor dem Gericht gestanden, vor dem Hohen Rat. Vers 8, Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass Petrus sich verteidigen musste und vom Heiligen Geist erfüllt war. Manch einer von uns geht fast jeden Tag ins Fitnessstudio, um seine Muskeln fit zu kriegen bzw. fit zu halten. Und manch einer hat mir gesagt, ich sollte das auch mal öfters wieder machen. Ist gut, wir brauchen das für unsere Gesundheit, für Fitness, auch um im Fußball noch mitzuhalten. Ne? Genau. Weiter so, mach das. Die geistlichen Muskeln sollen aber auch gestählt werden und trainiert werden. Da brauchen wir auch Fitness. Amen, hat einer gesagt. Da wünsche ich mir eigentlich von ganz vielen Amen. Ja, wie ist es? Manchmal, wir sind echte Typen hier so. Boah, also ich kann mich jetzt nicht hier so hinstellen, so toll, wird dir sagen, ja, Mensch, Junge. Aber es gibt so ein paar von uns, richtige Schränke, aber ich will euch nicht zu nahe treten. Ich will ja nicht sagen, dass ihr kein Glaubensleben und keine geistlichen Muckis habt. Aber manchmal ist es so, dass du solche Schränke und im geistlichen Leben ist die Muskelkraft so ganz verkümmert. Also diese Schieflage sollten wir nicht haben. Geh gerne ins Fitnessstudio, mach dich fit. Aber halte dich auch geistlich fit durch Gebet und Bibellesen und folge den Anweisungen des himmlischen Trainers. Wer ist das? Der Heilige Geist, der da ist. Das machtvolle Gebet der ersten Christen ist am Ende auch gerade wegen der spektakulären Antwort Gottes darauf für uns heute so ermutigend. Die Stätte erbebte und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Wie schon eingangs gesagt, ich würde mir das wünschen. Wir beten hier vielleicht auch heute Abend und plötzlich fällt der Heilige Geist und die große Archehalle erbebt, wird in ihren Grundfesten erschüttert. Möge es so sein. Als Archejugend, als Volk Gottes insgesamt brauchen wir immer wieder neu eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um für die Herausforderung unserer Zeit gewappnet zu sein. Und möge tatsächlich wirklich die Stätte, an der wir uns versammeln, auch in den Hauskreisen, wo es auch immer ist, möge die Stätte erbeben. Ich wurde erinnert an ein Ereignis. Ihr werdet morgen übrigens ein schönes Taufzeugnis von Lennox hören, ich will nicht zu viel spoilern, da ist er, der auch an einem Amateurabend was Besonderes erlebt hat. Lennox, die Geschichte kennst du bestimmt noch nicht. Viele werden die nicht kennen. Vielleicht kennt Bernd und Ippo das. Ein paar Jahre her, Amateurabend. Plötzlich, draußen, Blaulicht und Tatütata, ein ganzer Löschzug, Feuerwehrleute in voller Montur stürzen, das war noch drüben im kleinen Saal, als wir da Amateurabend gemacht hatten, stürzen rein und gucken, wo ist das Feuer hier? Ich wurde sofort gerufen, hier ist kein Feuer, ist alles gut. Doch, doch, hier muss Feuer sein und Leute sind in Not. Nee, hier ist keiner in Not. Es war eine sehr groteske Situation, das Ganze. Nachbarn hatten tatsächlich die Feuerwehr gerufen, weil sie dachten, dass die Arche brennt. Sie hatten flackerndes Feuer gesehen und Angstschreie gehört. Vermutlich waren es die Spotlights und der Lobpreis und die Freude der Besucher des Amateurabends. Aber wir haben danach öfters über dieses Erlebnis gesprochen mit manchen Freunden. Und wir haben gedacht, hey, es wäre so cool, wenn die Nachbarn, so viele haben wir jetzt ja nicht am Wochenende, ne, ist ja hier Industriegebiet, aber wenn die um uns herum mitkriegen würden, hey, die Arche brennt. Aber nicht, weil hier wirklich Feuer ist, sondern weil die Kraft des Heiligen Geistes so spürbar, so sichtbar ist, dass die draußen sagen, wow, was ist da los? Da ist irgendwie Feuer. Möge es so sein. Beten wir dafür. Wir brauchen eine Kraftausrüstung. Die besondere Kraftausrüstung des Heiligen Geistes wünsche ich jedem Einzelnen von uns immer wieder neu, aber auch uns als gesamte Jugendgruppe und Gemeinde. Unser Lobpreisteam kann sich bereit machen. Wir brauchen mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist, um unseren Auftrag in einer gottlosen Welt voller Bedrohungen wahrzunehmen und mutig und ohne Angst von Jesus zu erzählen. Und so lasst uns beten, Entschuldigung, einmütig und mit lauter Stimme, wie diese ersten Christen, für Hamburg, für unsere Schulen, für unsere Arbeitsstellen, für die Uni. Lasst uns beten für Deutschland. Ja, wir haben schon bessere Zeiten hier erlebt, was auch geistliche Erweckung angeht. Alleine, wenn wir an die Reformation denken und manch ein Christ sagt, hätten wir doch wieder eine neue Reformation? Wo steht ein neuer Martin Luther auf, der irgendwelche Thesen an die Kirchentüren schlägt? Ja, wir haben es bitter nötig. Wir brauchen eine geistliche Erweckung. Ich wurde erinnert an John Knox, der maßgebliche Erweckungsprediger und Reformator von Schottland im 16. Jahrhundert. Und durch seine Wirksamkeit wurde Schottland buchstäblich auf den Kopf gestellt. Bekannt geworden ist sein Gebetsslogan, das war ein Beter. Und wie hat er gebetet? Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Der Mann hatte echte Power im Gebet, war ganz eng mit Gott. Und die englische Königin Maria Stuart, bekannt als Bloody Mary, war die Königin von England seiner Zeit, die kämpfte entschieden für den Katholizismus und gegen das Evangelium der freien Gnade, sodass reformierte Gläubige sogar auf dem Scheiterhaufen hingerichtet wurden. Diese gewaltbereite Königin sagte über das Gebet des Reformators John Knox: Ich fürchte das Gebet von John Knox mehr als eine Armee von 10.000 Soldaten. Liebe Archejugend, wir wollen vom starken und mächtigen Gebet der ersten Christen lernen, um ebenso machtvoll zu beten und dabei auch die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Wenn ihr das wollt, sagt doch auch einmal laut Amen. Stehen wir auf. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du unter uns bist. Du und der Heilige Geist, und wir sehnen uns nach einer neuen Begegnung mit dir. Wir brauchen eine Erfrischung, wir brauchen eine neue Ausgießung der Kraft aus der Höhe für unser persönliches Leben, aber auch um deine Zeugen zu sein, da wo du uns hingestellt hast. Danke für das Vorbild der ersten Gemeinde, ihr Gebetsleben, ihre Art zu beten. Wir wollen davon lernen, Herr. Hilf uns im Einzelnen, aber auch als gesamte Jugend, als Gemeinde. Und Herr, du weißt auch um verschiedene Anliegen, die da sind. Und ich möchte dich um dein Eingreifen bitten. Du bist der Schöpfer, du bist der Herr des Universums. Bitte komm und begegne uns, gerade auch heute Abend, durch die Kraft deines Geistes. Ja, lass Heilungen geschehen, tu Zeichen und Wunder unter uns. Herr, wir sehnen uns nach einer Begegnung mit dir. Und das dürfen wir auch jetzt erleben, weiter in einer Zeit des Lobpreises. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!